Mensch, Potenzial, Technologie.
Als Lenker einer internationalen Firmenindustriegruppe mit über 45 Firmen in 60 Ländern war er maßgeblich daran beteiligt, die Firmengruppe zu vergrößern und erfolgreich die Weichen für die Zukunft zu setzen mit Verkaufszahlen von über 700 Millionen Euro. Er ist CEO eines Familienunternehmens, welches seit 138 Jahren besteht und als ein führendes global agierendes Unternehmen als Sicherheits-, Service- und Lösungsanbieter der Prozessindustrie auftritt. Daniel Shipley hat durch strategisch erfolgreiche Käufe und Integration von Unternehmen weitere Marktanteile gewinnen können und durch die Expansion in verschiedenste Länder die Firmengruppe nachhaltig durch Wachstum geprägt. Durch sein ausgeprägtes Verständnis der Balance zwischen Vorwärtsstrategie und Sicherung der Kernmärkte hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Firmengruppe sehr profitabel zu gestalten. Sein Wissen, Erfahrungsschatz und Beziehungsnetzwerk, welches er sich reichhaltig in den letzten Jahren aufgebaut hat, stellt er auch anderen Firmen als Verwaltungsrat zur Verfügung. Daniel Shipley ist unter anderem Verwaltungsratspräsident einer Bank und hielt diverse Verwaltungsratsmandate bei verschiedenen Unternehmen in Industrie, Handel, Energie und IT. Herzlich willkommen, Daniel Shipley.
Ja, grüß Gott, Herr Baradun. Danke für die Einladung.
Herr Shipley, die Frage, die ich immer gerne als erstes meinen Gästen stelle, ist, wie Sie das erste Mal mit Digitalisierung in Kontakt gekommen sind. Wie war das denn bei Ihnen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Beim Bau unseres ersten Hauses war alles noch analog. So in 20 Sekunden war die Technik eingerichtet. Einmal Telefon einstecken, einmal Fernseher, einmal Radio, das war's. Dann kam ziemlich schnell die digitale Telefonie, ja, und beim Bezug des zweiten Hauses, knapp 20 Jahre später, war dann die Einrichtung der Technik bedingt durch die Digitalisierung ein raumfüllendes Thema. Dabei half mir, dass ich als Vizepräsident des Verwaltungsrates einer größeren IT-Firma schon über viel Technologie lernen durfte in diesem Gebiet. Ja, und dann ging es beruflich zügig weiter. Wie bei Ihnen auch, wie man heute hört. Heute beschäftigen wir Digitalisierungsfachleute in unserer Unternehmensgruppe, um genau hier den Unterschied zu unserer Konkurrenz zu machen.
Wunderbar. Ich würde gerne mal zurückgehen in Ihre Jugend, auch Berufswunsch. Für welchen Ausbildungsweg haben Sie sich entschieden und auch warum? Das würde mich mal interessieren.
Jawohl. Also ich habe zuerst eine Banklehre gemacht. Warum? Wahrscheinlich wie bei so vielen Jugendlichen heutzutage. Ich hatte eigentlich genug von Schulen, also machte ich das KV. Damals bei der Schweizerischen Volksbank, die gibt es nicht mehr, ist die CS aufgegangen und die, wie wir wissen, in die UBS. Aber ich bin sehr dankbar um diese Lehre. Das hat mir eine unglaublich gute Basis gegeben und mir nachhaltig geholfen, Basisarbeit zu schätzen und auch zu tun. Danach habe ich die Wirtschaftsmatur gemacht. Und letztlich bin ich heute ein ganz einfacher, wie sagt man, Tippel-Experte für Rechnungslegung und Controlling. Dazu habe ich verschiedene weitere Aus- und Weiterbildungen am IMD in Lausanne, Universität St. Gallen und so weiter gemacht. Aber es ist für mich nicht so wichtig. Entscheidend finde ich, sind nicht die Diplome, sondern wie man sich in der Praxis bewährt.
Sie sind ja auch international sehr viel unterwegs. Sie managen ja unter anderem 60 Standorte global. Wie geht man vor, wenn jetzt das Unternehmen wachsen soll und wenn Sie jetzt weitere Marktanteile gewinnen sollen? Gerade wenn es um organisches Wachstum geht oder anorganisches Wachstum. Das hat mich immer mal interessiert. Vielleicht können Sie darüber etwas erzählen.
Eine sehr interessante und wichtige Frage, ja, genau. Also ich darf sagen, natürlich bin ich erstens nicht allein. Wir sind ein hervorragendes Team und sind so aufgestellt, dass sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum möglich sein muss und es auch ist. Es ist wichtig, dass man aus meiner Sicht seine Kernmärkte und das Bestandesgeschäft nicht vernachlässigt, seine Stärken weiter stärkt und tagtäglich Verbesserungen anstrebt. Anorganisch wachsen kann man nur, wenn das Bestandesgeschäft bestens aufgestellt ist, man finanziell gut dasteht, den Heimmarkt im Griff hat. Sonst macht man Fehler. Somit gehen organisches und anorganisches Wachstum in unserer Firmengruppe bisher Hand in Hand, vorausgesetzt, man hat die nötigen Geldmittel zur Verfügung.
Also Bestandsgeschäft wichtig und Kernmärkte, dass man da in erster Linie drauf fokussiert, bevor man jetzt weitere Akquisitionen auch tätigt.
Ganz genau, und da muss man sich auch gut aufstellen. Das heißt, man muss Akquisitionen absorbieren können, verdauen können, bei Bedarf integrieren können, und da muss man sich entsprechend aufstellen. Sonst ist es nichts wie logisch, dass man das bestehende Geschäft vernachlässigt.
Also nicht maßlos verschulden und um jeden Preis Wachstum.
Verschulden ist nochmal ein anderes Thema. Das ist die Finanzierung der Akquisitionen. Selbstverständlich auch da nur strategisch vorgehen. Ein strategischer Fit muss sein und Sie müssen das stemmen können. Genau.
Sie arbeiten ja bei der Klinger Holding, das ist ja ein Familienunternehmen, auch mit einer großen Tradition. Was ist dort anders in einem Familienunternehmen als in anderen Unternehmen?
Also ich habe schon in verschiedenen Stakeholder-Strukturen, wie man so schön sagt, Führungspositionen belegen dürfen. In einem Familienunternehmen sind Entscheidungswege kürzer und sie sind weniger der Kurzfristigkeit ausgesetzt als bei einem börsenkotierten Unternehmen. Das heißt aber nicht automatisch, dass weniger professionell gearbeitet wird. Das Gegenteil ist oft der Fall.
Das heißt also kurzfristige Wege, schnelle Entscheidungswege, aber langfristiger Horizont.
Ganz genau. Kurzfristig überleben, man kann auch mal was falsch machen, aber es muss natürlich strategisch passen. Das heißt nicht, dass man sich irrsinnig lang Zeit lassen muss und soll. Aber im Leben geht nichts von heute auf morgen.
Was spielt für eine Rolle, wenn jetzt Familienmitglieder auch in der Organisation sind? Was haben Sie denn da für eine Erfahrung gemacht?
Absolut gut. Also mein Mentor bei der Klingergruppe ist leider verstorben. Der hat Vertrauen geschenkt. Das ist ganz unglaublich wichtig, dass man sich gut und eng abstimmt, sich gut versteht und auch der strategische Fit derselbe ist, man nicht am Sonntagmorgen Küchentisch von der Familie aus Dinge entscheidet, sondern strukturell professionelle Organisation aufbaut.
Also professionell strukturelle Organisation. Ich würde gerne, Herr Schipley, mal über Firmenkultur sprechen. Ihrer Meinung nach oder jetzt mit Ihrer langjährigen Erfahrung, wie entsteht eine Firmenkultur?
Ja, eine Firmenkultur kann man nicht verordnen. Diese ergibt sich aus meiner Sicht durch das Tun und Handeln der Führung, und zwar über mehrere, sehr viele Jahre. Man muss eine Kultur leben und vorleben. Das ist nicht nur einfach ein Satz, sondern das muss man über viele, viele Jahre tun. Ich sehe das oft bei Firmenkäufen, wie schwierig es ist, verankerte Strukturen und Kulturen nur schon anzupassen, geschweige denn zu verändern. Und das kann man nur tun, indem man gut informiert, viel spricht, den Leuten zeigt, hey, ihr seid wichtig für uns. Und nur so bringt man dann auch eine einheitliche Konzernstruktur hin. Darum bemühen wir uns sehr und setzen auch sehr viel Zeit dafür ein.
Was wäre denn so eine Maßnahme oder so eine Aktion, wie man eine Firmenkultur implementieren kann? Also können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen, also was ein Geschäftsführer machen könnte, um das auch vorzuleben?
Jawohl. Also das kann ich, wie Sie richtig sagen, nur für unsere Unternehmensgruppe beantworten. Wir streben langfristige Ziele an, verbunden mit einfachen, aber klaren Strategien. Auch gestützt durch eine verständliche Vision, Mission und auch Werte, die wir leben. Und eben durch Vorleben dieser Werte. Wichtig finde ich, regelmäßig über Zielerreichung, neue Ziele, aber auch Strategien und Zukäufe zu kommunizieren. Veränderungen anzuzeigen und sie auch zu begründen, dass die Leute das verstehen. Sonst können sie es nicht mittragen. Wir machen das über die ganze Gruppe mit 2 bis 3 CEO-Messages, jährlich per Videobotschaft, und wir sind sehr viel unterwegs in den Firmen.
Was sind denn so die Herausforderungen, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen neuen Kauf tätigen, auch im Punkto Firmenkultur? Gibt es da auch Herausforderungen manchmal, oder ja, wenn Sie jetzt zurückblicken?
Selbstverständlich. Also wir beurteilen Firmen zuerst mal oder potenzielle Neuakquisitionen logischerweise strategisch. Passt das in unsere Schiene? Wenn ja, schauen wir uns das Unternehmen an, wie so viele natürlich, finanziell, technisch, rechtlich, steuerlich, aber auch in Bezug auf Kultur. Passt das, wenn ich eine Firma akquiriere in einem Land X, wo wir schon eine oder zwei Firmen haben, muss ich die Zusammenführung, wenn ja, wie würde das passen aus der Sicht des Neuunternehmens und aus unserer Sicht? Wenn wir sehen, das ist ganz was anderes, kann das zur Entscheidung führen, die Firma nicht zu übernehmen.
Also es gab dann auch schon Fälle aus kulturellen Gründen, wo Sie dann abgelehnt
haben. Hat sicher auch schon dann am Schluss den entscheidenden Faktor gespielt. Ja, das ist so.
Das große Thema ja auch für uns ist, wie findet man die besten Talente, die passendsten Talente? Wie gehen Sie denn vor in der Unternehmensgruppe jetzt, um Talente auch für das Unternehmen zu gewinnen? Haben Sie da auch eine Strategie?
In Bezug auf, wie wir jetzt erwähnt haben, Akquisitionen sehe ich oft gute Leute bei neuen Firmen, die wir zukaufen. In Vorgesprächen vor oder während der Akquisition sehe ich vielleicht da und dort jemand, der zu uns passt, der kann gefördert werden. Im Grundsatz ist es wichtig, dass man die Augen offen hält, aus meiner Sicht, und zwar sowohl intern wie auch extern. Intern, indem ich junge Mitarbeitende mit Potenzial, und zwar unabhängig von deren aktueller Positionierung im Unternehmen bewusst fördere, ihnen Verantwortung gebe und ihnen Verlässlichkeit zeige, und zwar unsere Verlässlichkeit. Das ist wichtig. Die dürfen auch Fehler machen, sollen daraus lernen und sie nach Möglichkeit nicht ein zweites Mal machen. Bei externen Talenten muss ich auch sagen, spielt auch da und dort der Zufall mit. Man kennt jemanden oder man lernt jemanden kennen, der passen könnte. Ist mir gerade vor rund 2 Monaten an einer Hochzeit passiert, da habe ich einen Engländer kennengelernt und der hat genau gepasst für eine Position, die wir offen haben.
Also junge Talente, die bei der Firma arbeiten, fördern, ihnen Verantwortung geben, Verlässlichkeit zeigen und auch eine Fehlerkultur, eine gesunde Fehlerkultur.
Eine gesunde Fehlerkultur ist doch menschlich. Ja,
ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, das hat natürlich auch wieder mit den Firmen zu tun. Börsenkotierte Familienunternehmen oder Staatsunternehmen, das kann es ja sein. Wichtig ist der Warandun, dass man am Zeitpunkt X besser ist als die Konkurrenz. Und da glaube ich, mit motivierten Leuten geht das besser.
Absolut. Ja. Herr Schipli, Sie scheinen mir Ihren Job doch mit großer Leidenschaft auch auszuführen. Was reizt Sie persönlich denn an Ihrem Job? Das würde mich mal interessieren.
Sehr gut, schön, dass Sie das merken. Vielen Dank. Ja, und das hoffe ich auch, dass das unsere Leute in den Unternehmungen sehen, und da bin ich auch sicher. Also ohne Begeisterung und Leidenschaft, auch ohne großes Interesse und Leidenschaft an den Produkten und Dienstleistungen, die sie erbringen, geht nichts. Und da sind halt die Leute ja verschieden. An unserer Branche gefällt mir, und ich liebe es, in die Fabriken zu gehen, mit Menschen zu sprechen, über alle Stufen. Das ist unglaublich vielseitig, und das ist der Reiz für mich. Nie den Bezug zur Basis verlieren, das habe ich eingangs erwähnt, da hat mir meine Lehre am Anfang wirklich viel geholfen. Und natürlich reizt mich in einem Familienkonzern die unternehmerische Freiheit, die ganz anders sind als in börsenkotierten Firmen. Natürlich verbunden mit der entsprechenden Verantwortung.
Also Sie haben ja dann auch beide Seiten kennenlernen dürfen. Ja, also einmal bei quotierten Unternehmen und Familienunternehmen.
Absolut. Das habe ich, und zwar vor vielen Jahren auch in einem sehr bekannten Schweizer Unternehmen. Da waren 60-70% interne Fights. Und das ist nicht das, was ich suche.
Ja. Also würden Sie sagen, weniger Politik bei Familienunternehmen als jetzt bei börsenkotierten? Kann man das so
Absolut.
Sagen?
Absolut, ja? Mit Sicherheit. Das habe ich gelernt. Ja, genau.
Ich würde gerne mal, Herr Schipli, über den Wirtschaftsstandort Schweiz sprechen. Die Schweiz scheint mir immer so ein bisschen auf der Gratwanderung zwischen lokaler, nationaler Schweiz, aber auch dieser globalen Schweiz. Und Sie führen ja auch ein globales Unternehmen. Deswegen würde ich mich mal interessieren, vielleicht Ihre Perspektive, wie kann die Schweiz weiterhin diesen Spagat schaffen zwischen dieser lokalen, nationalen Schweiz und auch globaler Schweiz? Und wie kann der Wirtschaftsstandort Schweiz auch für die Zukunft weiterhin gestärkt sein?
Ja, wohl eine hochinteressante Frage, die uns ja alle tagtäglich beschäftigt, gesellschaftlich wie politisch. Also ich sehe das grundsätzlich für unser Land positiv. Man hört ja in der Presse, im Fernsehen und wo man sich auch immer informiert, leider nur Negatives. Wir haben das gerade im Vorgespräch beim Kaffee diskutiert. Aber es gibt sehr viele gute, junge Menschen, von denen hört man eben nichts. Und dazu hat die Schweiz aus meiner Sicht ein hervorragendes Bildungssystem, eben das sogenannte duale Bildungssystem, wo man für Spätzünder, wie ich vielleicht einer war, auch nachher noch gute Wege hat, weiterzukommen. Wir haben, denke ich, vernünftige Werte. Die meisten sind auf dem Boden geblieben, also die meisten nicht die Werte, sondern die Personen. Und wir sind, und das erachte ich als Vorteil, ein kleines Land. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber das müssen wir bewahren. Auch die relative Unabhängigkeit der Schweiz. Nie in Extremismus verfallen. Wir sind natürlich keine Insel, aber die oft linkslastige Träumerei einer Schweiz, die global sein soll, politisch, sich in große Bündnisse begeben, erachte ich als falsch. Wir sollten uns auf unsere angestammten Stärken fokussieren. Das, glaube ich, ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Also das Bildungssystem, die Werte, auf die Werte besinnen, Bodenständigkeit und die Unabhängigkeit der Schweiz sichern.
Das ist die politische Linie, aber natürlich auch der Qualitätsanspruch, den wir als Schweizer haben. Das sehe ich im Ausland wirklich viel. Die Presse schreibt das sehr klein oft, aber wir profitieren nach wie vor vom Schweizer Nimbus, das ist so. Und den sollten wir uns auch aufrechterhalten. Nicht mit Arroganz, nicht politisch, sondern durch Leistung.
Durch Leistung überzeugen und den Qualitätsanspruch weiterhin beibehalten.
Genau.
Jetzt ist ja so, ich möchte gerne einen Schwenker zum Thema künstliche Intelligenz machen. Das ist natürlich tagtäglich, werden wir bombardiert mit diesem Thema. Und künstliche Intelligenz wird die Welt verändern, es verändert die Welt. Was ist Ihre Perspektive, inwiefern, also Sie als Leiter eines Industriekonzerns, wie wird künstliche Intelligenz Produktionsstandorte in Industrieunternehmen verändern? Was ist da so Ihre Meinung?
Das ist ja in vollem Gang. Also grundsätzlich könnten wir einen Podcast separat machen. Ich bin da auch kein Experte, aber ich sehe das in der Praxis. Ich unterscheide mal zwischen dem normalen Leben, zivilen Leben. Ja, da ist künstliche Intelligenz, birgt unglaubliche Gefahren, muss man sagen. Ohne das jetzt negativ zu bewerten, aber wir sehen das mit Social Medias. Unendlich gefährlich für junge Leute, auch für Ältere, die damit nicht umgehen können. Einfach, haben wir das ethisch im Griff? Glaube nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich beurteile das jetzt unternehmerisch und da fährt der Zug schon mit Vollgas. Selbstverständlich ist es nicht so, dass das morgen überall perfekt ist. Man sieht das übrigens auch an den Börsenentwicklungen, Technologiebörse USA. Da kommen doch einige Titel wieder normal zurück auf den Boden, fast ähnlich wie bei der Internetblase im Jahr 2000 ungefähr. Aber ich sehe das positiv, also in Zeiten von Fachkräftemängel und so weiter, ist das doch ein Werkzeug, das uns weiterhilft. Wir haben bei uns 4 Pilotprojekte laufen, die sind noch nicht voll ausgetestet, auch noch nicht zu unserer Zufriedenheit. Aber man muss die Hürde auch tief machen für Menschen. Viele haben, das ist normal und menschlich, Angst. Was bedeutet das für mich im privaten Leben, im Unternehmensleben? Ich habe gerade gestern irgendwo eine einfache Reservation in einem Restaurant vorgenommen. Kommt fang beim Restaurant der Piepston. Das Gespräch wird aus Qualitätsgründen aufgenommen. Also so ein Unsinn. Und dann warten Sie 3 Minuten für ein Nachtessen. das stinkt mir dann. Ist nicht praktisch, oder? Ja. Aber es ist die Zukunft, muss ich damit abfinden. Im Berufsleben bin ich schon überzeugt, dass man da vernünftig agieren kann. Und das ist auch voll am Laufen. Ja. Mhm. Und das kann dann am Schluss auch den Unterschied zur Konkurrenz ausmachen. Mhm. Ein kurzes Beispiel, wenn Sie Kundenanfragen haben, Produkt, Technik und so weiter, haben Sie Mitarbeitende, die geben Auskunft. Wenn Sie jetzt künstliche Intelligenz einsetzen, können Sie 24 Stunden, 7 Tage Fragen beantworten. Ja, mit einem sogenannten Chatbot. Und das ist hochattraktiv. Da sind wir noch am Testen und das kann sehr gut sein. Ja. Aber ich empfehle allen Leuten, KI oder AI ist gut, aber NI ist noch besser. Und das ist Natural Intelligence.
Ja, das ist
behalten so, ja. Sie die.
Das ist ja auch die Gefahr, dass man sein Gehirn vielleicht gar nicht mehr benutzt, wenn man zu faul wird.
Ja. Ganz genau. Ja.
Also eben, es gibt gewisse Prozesse, die man auch vereinfachen kann, automatisieren kann, um auch Produktionsstandorte effizienter zu gestalten.
Genau, also das ist ja die Automatisierung auch, das ist selbstverständlich State-of-the-Art-Produktion und darüber hinaus. Das ist auch ein breites Gebiet, was stelle ich selber her, was gebe ich weg, warum innerhalb der Globalisierung macht das Sinn, ist das gefährlich. Aber AI sehe ich schon noch einen Schritt weiter. Mhm. Auch die Intelligenz, Menschen zu ersetzen, Antworten zu geben, ist nochmal etwas anderes als die industrielle Automation.
Okay. Jetzt möchte ich Sie nochmal zum Abschluss des Gesprächs fragen. Sie haben ja selber auch Kinder. Und gerade in Zeiten diesen unglaublich schnellen technologischen Wandels mit KI, mit Automatisierung, was würden Sie denn Ihren Kindern raten, welchen Beruf zu ergreifen, wenn jetzt Ihre Kinder zu Ihnen kommen? Papa, was soll ich als Berufswahl, was soll ich mir da aussuchen? Was würden Sie ihnen raten?
Das, Herr Baradun, ist ja nicht mehr der Fall. Unsere Kinder sind zwischen 26 und 33 Jahre alt. Aber das haben wir natürlich hinter uns, aber in einer anderen Zeit. Also auf die Frage antworten, grundsätzlich erachte ich es als Hauptaufgabe, und das haben wir auch so gehandhabt, von uns Eltern, den Kindern nach Möglichkeit die bestmögliche Ausbildung und immer entsprechend ihren Fähigkeiten, was sie mitbekommen haben, zu bieten und das auch zu fördern und zu fordern. Das heißt nicht, dass alle die besten Unis absolvieren müssen oder so. Auch eine wertvolle Lehre in einem dualen System ist eine tolle Sache. Aber die Kinder sollten schon das, was sie mitbekommen haben, bestmöglich nutzen. Zweitens glaube ich, die Freude an einem Job, das würde ich empfehlen, ist ganz, ganz wichtig. Die Freude an dem, was sie machen, ist, glaube ich, die halbe Miete. Das war, was wir unseren 4 Kindern eigentlich mitgegeben haben. Und ich glaube, Sie haben auch noch den Wandel angesprochen. Hat es diesen in den letzten 50 Jahren nicht immer gegeben? Ich denke schon. Es ist vielleicht ein anderes Tempo, eine andere Technologie. Von daher sind Ausbildung, Freude und Zufriedenheit die wichtigsten Grundvoraussetzungen.
Also Ausbildung, Freude und die Fähigkeiten, dass man das so kombiniert.
Und damit sich selber zufrieden zu machen, das ist die Basis, erfolgreich zu sein. Und natürlich dann auch stetige Weiterbildung und Flexibilität sind weitere wichtige Aspekte für junge Menschen. Viele wollen ja nur noch 80 oder weniger Prozent haben, verstehe ich auch. Auf das kann man jetzt gut finden.
Und Homeoffice.
Ja, wissen Sie, das wird sich einbalancieren, da bin ich ganz sicher. Aber es ist eine Frage der Disziplin, ob man es gern hat oder nicht, man muss sich mit dem arrangieren. Aber den Beruf zu definieren, ist, glaube ich, der falsche Ansatz in einer schnelllebigen Zeit. Und meine Frau und ich hatten bisher Glück, unsere 4 Kinder sind gut ausgebildet, haben gute Jobs und sind happy und führen ein ganz normales Leben.
Wunderbar. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage zur Selbstreflexion stellen, wie Sie sich auch selber ein bisschen einschätzen. Was würden Sie sagen, ist Ihre Superpower? In welchem Bereich sind Sie vielleicht besser als andere?
Naja, besser, das möchte ich nicht beurteilen. Es gibt sehr viele Menschen, die sind viel, viel besser und auch intelligenter. glaube, das Gesamtpackage macht es aus. Und ich verstehe jetzt Ihre Frage dahingehend, woher ich die Motivation und die Energie nehme. Ich habe es vorhin vielleicht etwas angetönt. Sehen Sie, ich habe das Glück, eine tolle Familie zu haben. Das gibt mir Kraft und auch die Voraussetzung, beziehungsweise ist die größte und wichtigste Voraussetzung, Gas zu geben. Also ein persönliches Umfeld, das stabil ist, bietet natürlich die beste Voraussetzung. Und dann die Einfachheit des Lebens. Solange ich jeden Tag die kleinen, schönen Dinge im Leben wahrnehme, wie zum Beispiel die Blumen im Garten, die Vögel anhören oder auch dem Regen zu horchen, dann bin ich mit mir im Reinen und dann kann ich Gas geben. Das ist toll. Ergänzend ist es natürlich auch entscheidend, dass ich gesund bin und mir Sorge trage. Das ist wichtig. Ja, das, denke ich, sind meine Treiber. Ganz einfach.
Daniel Shipley, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit, ja, Ihrer Familie natürlich auch, und freue mich natürlich dann wieder auf das nächste Gespräch.
Herr Baradun, herzlichen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke.